HR Info. Himmel und Erde.
Die Silvesterausgabe von Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Papst Franziskus bejubelt und befeindet. Ein Rückblick auf die Ereignisse dieses Jahres im Vatikan aus der Sicht des römischen Korrespondenten. Die Bischöfin von London. Frauen sind auf dem Weg nach ganz vorn in der anglikanischen Kirche. Und Belgiens hipster Priester, wie man mit Hilfe von YouTube zu vollen Kirchen kommt. Die Tage zwischen den Jahren sind ja eine Einladung, zurückzublicken. Was war das eigentlich für ein Jahr, dieses Anno Domini 2017? Für Papst Franziskus war es ein Jahr, in dem er bejubelt wurde. Er füllte wie immer die Audienzhallen und den Petersplatz Woche für Woche spielend. Zugleich gab es da aber auch hochrangige Mitarbeiter, die ihn bemerkenswert stark und öffentlich kritisiert haben. Jan-Christoph Kitzler schaut zurück.
2017 war ein eher zähes Jahr, das sieht wohl auch Papst Franziskus so. In seiner Weihnachtsansprache an die Kurie hat er jedenfalls Einblick in seine Gefühlslage gegeben und gleichzeitig angedeutet, was er noch vor sich hat in Sachen Reform.
Fare le riforme a Roma.
In Rom Reformen zu machen, ist wie wenn man die Sphinx in Ägypten mit einer Zahnbürste reinigt. Das sagt, wie viel Geduld, Hingabe und Taktgefühl man braucht, um dieses Ziel zu erreichen.
Per raggiungere tale obiettivo.
Vielen, die den Papst von außerhalb Roms beobachten, gehen die Reformen zu langsam, sind sie zu vage. Und viele Mitarbeiter an der Kurie beklagen sich ausgerechnet über mangelndes Taktgefühl unterwegs. An der Tür zur Wohnung des Papstes im vatikanischen Gästehaus Santa Marta, wo er seit dem Konklave 2013 wohnt, hängt ein Schild, auf dem steht »Jammern verboten«. Das gilt auch für hohe Kurienvertreter, die von Franziskus in diesem Jahr spektakulär de facto abgesetzt wurden. Kardinal George Pell zum Beispiel war bis zum Sommer eine Art Superminister im Vatikan, zuständig für Wirtschaft und Finanzen, doch Franziskus hat ihn nach Australien geschickt, damit er sich dort in einem Kindesmissbrauchsverfahren gegen ihn verteidigen kann. Pell, ein durchsetzungsstarker Australier, wird nach allem, was man hört, nie wieder nach Rom zurückkehren, aber er nahm es sportlich.
I'm looking forward finally.
Ich freue mich darauf, endlich vor Gericht erscheinen zu können. Ich bin unschuldig, die Anschuldigungen sind falsch. Ich verabscheue die bloße Idee sexuellen Missbrauchs. Ich habe Papst Franziskus, den Heiligen Vater, in dieser Zeit regelmäßig informiert und mit ihm bei einer Reihe von Gelegenheiten gesprochen, gerade erst vor einem Tag. Wir haben darüber gesprochen, dass ich gehen muss, um meinen Namen reinzuwaschen.
To clear my name.
Ganz anders reagierte da Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der seit Sommer ohne festen Job ist. Da wurde er als Präfekt der Glaubenskongregation, also als oberster Hüter der katholischen Lehre, nicht verlängert. Warum, versteht er bis heute nicht und das sagt er auch offen in zahlreichen Interviews.
Insofern war das für mich eigentlich nicht verständlich und viele, viele Kardinäle, Bischöfe, Theologen aus der ganzen Welt haben mir gesagt, dass sie eben diese Entscheidung nicht verstehen.
Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsansprache Kardinal Müller zwar nicht direkt angesprochen, er konnte sich aber durchaus angesprochen fühlen.
Traditori di fiducia.
Die Verräter des Vertrauens oder die Profiteure der Mütterlichkeit der Kirche, sie lassen sich von Ehrgeiz oder Ruhmessucht korrumpieren und wenn sie dann sachte entfernt werden, dann erklären sie sich fälschlicherweise zu Märtyrern des Systems, des nicht informierten Papstes, anstatt das Mea Culpa aufzusagen. 2017 war das Jahr, in dem Papst Franziskus so heftigen Gegenwind wie noch nie bekommen hat, vielleicht deshalb auch seine heftigen Worte. Im Februar machte eine gefälschte Ausgabe der Vatikanzeitung Osservatore Romano die Runde. Wenige Wochen zuvor hatten Unbekannte in Rom zahlreiche Plakate aufgehängt, die den Papst in ein schlechtes Licht setzen sollten. Die Kritik richtet sich am Ende auch gegen die angebliche Oberflächlichkeit. Die einfachen pastoralen Gesten, die Franziskus so liebt, sind Wächtern der reinen Lehre, wie Kardinal Müller, ein Graus.
Es geht ja eigentlich nicht um irgendwelche Sensationen, das und das ist zum ersten Mal gemacht worden. Es wäre besser, die Glaubensbotschaft des Papstes zu hören und darauf zu achten, das im eigenen Leben umzusetzen, also sozusagen mit sekundären Aufmerksamkeitselementen dann irgendwie Papstum populär zu machen mit schwarzen Schuhen und Santa Marta.
Es läuft längst nicht alles rund im Vatikan. So haben in diesem Jahr die letzten Vertreter der Opfer die päpstliche Missbrauchskommission verlassen. Sie beklagen sich unter anderem über eine Blockadehaltung der päpstlichen Behörden. Fast wohltuend waren da die 4 Auslandsreisen. Hier war Papst Franziskus in seinem Element. Das zentrale Thema war meist Versöhnung in Ägypten zwischen den Religionen, im Konflikt mit den Rohingya in Bangladesch und Myanmar und in Kolumbien zwischen Rebellen und der Regierung. Hier kam der Papst jeweils als Hoffnungsträger.
Reconciliarse es abrir una puerta.
Sich versöhnen heißt, allen, die das Drama des Konflikts erlebt haben, eine Tür zu öffnen. Wenn die Opfer die verständliche Versuchung der Rache überwinden, werden sie zu den glaubwürdigsten Vertretern der Prozesse zum Aufbau des Friedens. Es ist nötig, dass einige den Mut fassen, den ersten Schritt in diese Richtung zu tun, ohne darauf zu warten, dass es die anderen tun. Es genügt eine gute Person, damit es Hoffnung gibt. Diese Botschaft kam an und sorgte für Begeisterung. Doch in Rom erwartet den Papst auch 2018 eher Graubrot. Er braucht auch im neuen Jahr einen langen Atem, damit die Reform der Kurie mehr ist als eine eher vage Hoffnung für die einen und eine diffuse Drohung für die anderen.
In England steht eine Frau an der Spitze der Kirche von England. Es ist Queen Elizabeth II., die der anglikanischen Staatskirche vorsteht. Obwohl also der Kirche von England eine Frau als Oberhaupt vorsteht, tat sich die anglikanische Kirche schwer damit, Frauen auch auf der Ebene von Priesterinnen und sogar der Bischöfinnen den Weg zu bahnen. Doch inzwischen sind nach heftigen Kontroversen die ersten Frauen als Bischöfinnen im Amt und nun ist sogar der repräsentative Bischofssitz von London in der Hand einer Frau, von Sarah Mullally. Jens-Peter Marquardt hat sie getroffen und ihren Weg an die Spitze für uns nachgezeichnet.
Die britischen Medien sind schon ganz euphorisch. Die neue Londoner Bischöfin könnte bald noch eine Stufe höher klettern und Erzbischöfin von Canterbury werden. Zum ersten Mal in der Geschichte wäre dann der Top-Job der Kirche von England in weiblicher Hand. Ganz so weit ist es noch nicht. Sarah Mullally wurde jetzt erst einmal zur Bischöfin von London ernannt und ist damit die Nummer 3 in der Kirche von England nach den Erzbischöfen von Canterbury und York und somit auch geistliches Mitglied im britischen Oberhaus. Für Mullally, die vor 2 Jahren bereits in Exeter zur ersten anglikanischen Diözesanbischöfin geweiht wurde, kommt der neue Karrieresprung unerwartet.
Ja, das war eine Überraschung, aber gleichzeitig bin ich richtig erfreut, denn ich habe hier ja früher schon 32 Jahre gelebt und gearbeitet und so ist es für mich eine Rückkehr nach London.
Mullally ist 55 Jahre alt, verheiratet mit 2 Kindern und eine Seiteneinsteigerin. Sie war Krankenschwester auf einer Krebsstation, stieg auf zur obersten Krankenschwester, zur Leiterin der Pflege im Gesundheitsministerium, wurde dann aber 2004 Gemeindepastorin, unter anderem an der Kathedrale von Salisbury, machte auch in der Kirche schnell Karriere. Als Bischöfin von London will sie all diese Erfahrungen zusammenbringen.
I am the bishop I am because I'm both a nurse, I was the government's chief nursing officer and a parish priest. And there is a sense in which I bring all of those to this role.
Vor 25 Jahren schafften die Frauen in der anglikanischen Kirche den Einstieg in den Priesterberuf. Vor 2 Jahren wurde erstmals eine Frau anglikanische Bischöfin. Jetzt hat es mit Sarah Mullally, eine Frau auf den richtig einflussreichen Posten der Bischöfin von London, geschafft. Für Jane Ozanne, bekennende Lesbin und Mitglied der Generalsynode der Kirche von England, ist das eine großartige Nachricht.
Ein großer Tag für London, für uns als Kirche und besonders für uns als Frauen, die der Kirche dienen wollen. Bischöfin Sarah ist hier ein wirkliches Vorbild und stellt einen Durchbruch für Frauen dar. Nur 10% unserer Bischöfe sind bisher weiblich. Und gerade jetzt in London, das ist ein Durchbruch für uns.
Such a senior position is a real breakthrough for us.
London ist kein einfaches Pflaster für eine Bischöfin. Die Diözese ist tief gespalten in Modernisierer und Traditionalisten. Die einen wollen auch gleichgeschlechtliche Ehen zulassen. Die anderen erkennen nicht einmal Frauen im Priesteramt an. Deswegen hat der bisherige Bischof hier die Priesterweihe delegiert und nicht selber vorgenommen, um dem Konflikt zu entgehen und die Einheit seiner Diözese nicht zu gefährden. Der Rektor von St. Helens Bishopsgate, einer der größten Londoner Gemeinden, droht mit dem Bruch von der Kirche von England, wenn Homosexualität nicht mehr als Sünde bezeichnet werde. Eine Position, die der Bischof der Nachbardiözese Maidstone, Rod Thomas, unterstützt. Es wäre sehr bedauerlich, wenn die Kirche ihre traditionell ablehnende Haltung gegenüber der Homo-Ehe ändern würde.
I think it would be very regrettable if the church ever moved into that position, because I think it would undermine its traditional teaching on marriage.
Bischöfin Mullally weiß natürlich, in welches Minenfeld sie sich in der Londoner Diözese begibt. Deshalb hält sie sich in diesen Konfliktfragen erst einmal zurück. In Sachen Homosexualität und Homo-Ehe habe sich die Kirche von England einen internen Beratungsprozess verordnet. Dazu stehe sie.
Momentan hat sich die Kirche die Zeit für eine Reflexion genommen. Diese Arbeit dauert an und daran nehme ich auch teil. Für mich ist es wichtig, dass wir uns für dieses Nachdenken Zeit nehmen, während wir mit den Traditionen der Kirche von England verbunden bleiben.
Sarah Mullally wird ihr neues Amt des 133. Bischofs von London ja auch erst im kommenden Frühjahr antreten. Gerade noch rechtzeitig, um die Leitung des Hochzeitsgottesdienstes von Prinz Harry und Meghan Markle zu übernehmen. Denn als Bischöfin von London wird sie traditionell auch Dean der königlichen Kapellen ihrer Majestät, also auch der St. George's Chapel in Windsor. Dort werden die beiden am Pfingstsamstag heiraten.
Frauen auf dem Weg nach vorn in der anglikanischen Kirche. Jens-Peter Marquardt hat die Geschichte erzählt. Weihnachten waren wie üblich wieder einmal die Kirchen voll. Doch nach den Feiertagen ändert sich das oft rasch wieder und man hat keine Schwierigkeiten mehr, einen gemütlichen Sitzplatz zu finden. Das ist eigentlich in ganz Europa so. Die Säkularisierung kostet Tribut. Aber es gibt Ausnahmen. Ein junger katholischer Priester aus Belgien hat neue Wege eingeschlagen und begeistert Jugendliche auf YouTube als Priester Wim. Seine Followerzahlen steigen und steigen. Malte Pieper berichtet aus dem ostbelgischen Limburg.
Amen. Amen. Goedemiddag YouTube, welkom op mijn kanaal. Het priester Wim, leven zoals het is.
Begrüßt der 35-jährige Wim Simons inzwischen regelmäßig seine Fans auf YouTube. Priester Wim, das Leben so wie es ist, lautet seine Botschaft.
Ich denke, wenn junge Leute nicht mehr in die Kirche kommen, dann muss ich mir als Priester überlegen, wie ich an sie rankomme. Ich habe jetzt meinen YouTube-Kanal Priester Wim, den über 2000 Leute abonniert haben. Also wieder 2000 Jüngere in der Kirche.
Angefangen hat alles auf Facebook. Dann kam die Foto- und Videoplattform Instagram dazu, seit einem knappen Vierteljahr auch YouTube. Die Folgen weitreichend. Zusätzlich zu den Dörfern rund um Herkestad im ostbelgischen Limburg hat Wim Simons eine weitere Gemeinde dazu bekommen, das Internet.
Ich habe ein schlichtes Kontaktformular auf meiner Website. Ich kriege dann zwischen Mails aus ganz Belgien, zu Beziehungsproblemen, zu Problemen bei der Arbeit, zu Glaubensfragen, aber auch über YouTube kommen direkt Fragen rein.
Die dann wiederum vor allem von Jüngeren sind, die sich seine 5- bis 10-minütigen Clips angucken, im typischen YouTube-Style, schnell geschnitten, teils mit Musik und unterlegt. Priester Wim bei der Alltagsarbeit, beim Vorbereiten des sonntäglichen Gottesdienstes und plötzlich fällt die Kirchentür zu.
Das ist vielleicht der Heilige Geist, der uns ein Zeichen geben will, grinst Jungpastor Wim. Um einen flotten Spruch ist er nie verlegen, stets wird geflaxt. Egal, ob beim Taufen, beim Verheiraten, beim Ausflug mit der Pfarrjugend, beim Einsegnen von Bäckereien, Friseurläden oder Autos oder auch in der Sakristei kurz vor der Messe mit nur einem, statt wie üblich zwei Messdienern. Der andere hat nämlich verpennt.
Normal stand hier noch jemand, aber
die kommt nooit op tijd.
Sein neuestes Format sind Fragen und Antworten. Alles, was die junge Internetgemeinde von ihrem Hirten wissen will.
Eigentlich ganz alltägliche Fragen. Wie ist das Leben nach dem Tod? Woran glauben Sie? Was bedeutet Ihnen Gott? Aber auch, wie stehen Sie zu anderen Glaubensrichtungen? Zum Islam, zu den Zeugen Jehovas? Was halten Sie von der Homo-Ehe? Aber auch ganz anders. Was ist Ihr Lieblingsgericht?
So gewöhnlich die Fragen, so ungewöhnlich tritt Wim Simons in seinen Videos, aber auch im Alltag auf. Immer trägt der 35-Jährige die schwarze Soutane, das klassische Priestergewand mit weißem Kragen.
Wir merken inzwischen, dass wir heute nur noch sehr wenige junge Priester sind. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir uns zeigen. Wenn ich in Alltagskleidung mit Jeans vor die Tür gehe, dann ist es einfach viel schwerer, mich als Priester zu erkennen, den man einfach ansprechen kann.
Simons sieht seine Aufgabe nämlich in der Mission, also vor allem den jungen Leuten Gott wieder nahe zu bringen. Genug zu tun hat er da auf jeden Fall. Denn selbst auf dem Land im einst streng katholischen Belgien ist es inzwischen alles andere als selbstverständlich, seine Kinder noch taufen zu lassen. Um das wieder zu ändern, ist YouTube für Wim Simons ein Weg von vielen.
HR Info. Himmel und Erde.
HR Info, Himmel und Erde am 31.12. Silvester. Wüssten Sie eigentlich zu sagen, was dieser Name bedeutet und wo er herkommt? Thorsten Schweinhardt hat das mal recherchiert für uns.
Silvester, wie wir es kennen, begann im Jahre 1582. In diesem Jahr führte Papst Gregor der 13. einen neuen Kalender ein, den gregorianischen Kalender, der bis heute gültig ist. Mit dieser Kalenderreform änderte sich vor allem eines. Das Jahr endete nicht mehr am 24. Dezember, also an Weihnachten, sondern eine Woche später, mit dem 31. Dezember. Seinen Namen bekam dieser neue letzte Tag nach dem Heiligen, der an diesem Tag verehrt wird, Papst Silvester. Von Papst Silvester I. sagt die Legende, er soll den römischen Kaiser Konstantin vom Aussatz geheilt haben. Aus Dankbarkeit ließ Konstantin sich taufen und erkannte den Papst als geistlichen Herrscher neben sich an. Papst Silvester, dessen lateinischer Name übrigens Waldbewohner bedeutet, starb am 31. Dezember 335 in Rom. Silvester ist also eigentlich ein christlicher Gedenktag. Aber viele heidnische Bräuche rund um den letzten Tag des alten Jahres konnte die katholische Kirche nie ganz abschaffen. Zum Beispiel das Vertreiben böser Geister mit lautem Knallen.
Papst Silvester, der Namensgeber für diesen 31.12., also er war auf jeden Fall schon mal nicht der Erfinder der gleichnamigen Raketen. Der nächste Beitrag führt uns nach Rabat in Marokko. Dort gibt es eine kleine Minderheit von wenigen 10.000 Christen, doch es werden immer mehr, und zwar deshalb, weil Studenten und andere Migranten aus dem Süden Afrikas nach Nordafrika ziehen. Deshalb haben die Kirchenoberen der katholischen und der protestantischen Kirche in Marokko vor ein paar Jahren das Ökumenische Institut für Theologie mit dem Namen Al-Mowafaqa in Rabat gegründet. Es gilt als ein Symbol für die Toleranz des mehrheitlich muslimischen Marokko und gleichzeitig ein Symbol dafür, dass die Christen zusammenrücken können, wenn es um die Qualifizierung des theologischen Nachwuchses geht.
Mit einem Weihnachtslied beginnt der Tag, gesungen auf Arabisch. Ein Beamer wirft den Text an die Wand des Seminarraums, in dem sich Professoren und Studenten zur Morgenandacht versammelt haben. Sie kommen aus ganz Afrika. Arabisch spricht hier kaum einer, auch nicht Anne-Marie Ikessa. Geboren ist sie in Kinshasa, aber heute lebt sie in Marokko. Von Beruf sei sie protestantische Evangelistin, Laienpredigerin. Früher, da sei sie immer sehr emotional und ekstatisch vor ihre Gemeinde getreten. Heute lege sie mehr Wert auf theologische Substanz. Ich habe viel gelernt und ich habe meine Art zu predigen geändert. Gelernt hat sie das im Ökumenischen Institut für Theologie Al-Mowafaqa in Marokkos Hauptstadt Rabat. Der Name Al-Mowafaqa bedeutet so viel wie aufeinander zugehen, erklärt Direktor Bernard Coyot. Die simple Tatsache, den Glauben der anderen besser zu verstehen und das hier in einem islamischen Umfeld, hilft bei der gelungenen Integration. Coyot ist Theologe und Ethnologe. Er hat das Wachstum der christlichen Gemeinden in Marokko über Jahre wissenschaftlich begleitet. Zuwanderer aus dem afrikanischen Süden verschafften der vom Aussterben bedrohten christlichen Minderheit Auftrieb. Das bewog die Kirchenoberen beider Konfessionen in Rabat dazu, ein gemeinsames Ausbildungsinstitut für die Qualifizierung von Theologen zu gründen. Die Religion solle hier nicht zu Spannungen führen, sondern im Gegenteil dazu, gute Beziehungen zur Umgebung aufzubauen. Islamkunde und die Geschichte der Juden in Marokko stehen deshalb ebenso auf dem Lehrplan wie die Lehren Jesu. Protestanten und Katholiken sitzen zusammen in den Seminaren, studieren gemeinsam und beten gemeinsam. Um drängende Fragen kommen sie trotzdem nicht herum. Warum dürfen katholische Priester nicht heiraten? Warum sind die Protestanten so zersplittert? Das sind alles keine Tabuthemen für uns, sagt Oskar, Gaststudent aus Bangui in der Zentralafrikanischen Republik. Wir sind uns der Unterschiede bewusst und wir einigen uns darauf, dass wir uns in bestimmten Punkten nicht einigen können. Oskar ist Protestant. Bensevi dagegen ist Katholik. Er stammt aus Kongo-Brazzaville und sagt, er habe in Marokko vor allem den Islam neu kennengelernt. Wir denken immer gleich an Attentate und Dschihadismus. Aber hier lernen wir, dass auch der Islam eine Religion der Liebe ist. Nur eines ist bei aller Toleranz nicht erlaubt: Missionieren. Einen muslimischen Marokkaner zum Christentum zu bekehren, ist verboten. Marokkanische Studenten sind mir bei meinem Besuch vermutlich auch deshalb nicht begegnet. Dafür aber das wohl häufigste Motiv der christlichen Kunst. Ganz versteckt hinten im Garten fand es sich, in Stein gehauen, eine Mutter Gottes mit Kind.
Christen in Rabat, Stefan Ehlert war für uns zu Besuch beim Institut für Ökumenische Theologie. Heute Abend werden ja die großen Städte wieder zu Schauplätzen großer Silvesterfeierlichkeiten. Viele sind draußen unterwegs, um die Feuerwerke zu bestaunen oder selber zu zünden. Die Stimmung ist ausgelassen, der Alkoholpegel entsprechend. Viel mehr Polizisten als früher sind im Dienst inzwischen, um die Feiern zu sichern und Ausschreitungen zu verhindern. Dieser Dienst für die Gesellschaft ist dankenswert. Und immer wenn Polizisten im Einsatz sind, stehen auch Polizeiseelsorger bereit, mit ihren Fähigkeiten zu helfen und beizustehen. 13 hessische Polizeiseelsorger sind jetzt ausgezeichnet worden für ihren Dienst vom hessischen Innenminister und einen davon stellt Petra Klostermann uns jetzt vor.
Der katholische Pfarrer Heinrich Matthias Schild aus Flieden im Kreis Fulda ist seit 2005 Polizeiseelsorger.
Der ausschlaggebende Grund war für mich, dass die Polizeikräfte die Prügelknaben der Nation sind. Die können machen, was sie wollen, die sind immer die Bösen. Und das war für mich eigentlich der Hauptgrund, zu sagen, halt, da werden auch Seelsorger gebraucht, du bewirbst dich mal einfach.
Der Polizeiseelsorger leiht traumatisierten Polizisten sein Ohr.
Es tut Menschen oft gut, dass sie einfach jemanden haben, wo sie mal alles rauslassen können. Nicht nur das Schlimme, sondern auch oft die Freuden oder einfach die Familiensituation. Einfach mal rauslassen können und sie wissen, das ist ein geschützter Raum.
Schließlich hat er als Pfarrer Schweigepflicht. Aber bei Großeinsätzen darf auch ein Polizeiseelsorger nicht ängstlich sein.
Damals, als der G8-Gipfel war in Heiligendamm, da ging es ja wirklich zu, das war ja nur furchtbar. Und dann auch beim letzten Castor-Transport nach Gorleben, da war ich auch vor Ort. Und wenn sie dann da diese Menschenmassen erleben, wobei man genau trennen muss zwischen denen, die friedlich demonstrieren und denen, die berufsmäßige Krawallmacher sind, da braucht es schon ein bisschen Mut.
Heinrich Matthias Schild war auch schon für die Angehörigen eines verstorbenen Polizeibeamten da.
Ich hatte die Trauerfeier gestaltet und das war dann für die Betroffenen auch wie wenn so eine Last von den Schultern gefallen wäre. Und weil eben der Landespolizeidekan mich gebeten hat, habe ich das dann gemacht.
Besonders hart ist es für Polizeibeamte, wenn sie im Dienst jemanden erschießen müssen, mit dem sogenannten finalen Rettungsschuss.
Jeder Mensch hat ein Gewissen. Ob man nur gläubig ist oder nicht, das gehört einfach zum Menschen dazu, dieses Gewissen zu haben und mit diesen Sondersituationen im Leben dann hinterher zu schauen, ja, war das jetzt richtig? Befehl rauf oder runter, war das jetzt richtig?
Manche Beamten tragen diese Last ein Leben lang mit sich. Dann können auch mal ein paar Tage Auszeit im Pfarrhaus helfen.
Gerade oft beim Essen, manchmal platzt es einfach nur hinaus. Ich habe auch hier schon halbe Nächte und auch länger gesessen und habe nur zugehört. Und manchmal kommt es dann eben Stückchen für Stückchen. Das sind dann eben auch Menschen, wo eh schon ein Kontakt bestanden hatte. Ich würde aber auch niemanden ablehnen, den ich überhaupt nicht kenne. Wenn der mich anfragen würde, dann würde ich sagen, ja, kommen Sie.
Pfarrer Heinrich Matthias Schild bietet auch regelmäßig Meditationstage und Exerzitien für Polizeibeamte an.
Sie machen eine ausgezeichnete Arbeit, denn sie sind dafür vom hessischen Innenminister ausgezeichnet worden. Polizeiseelsorger in Osthessen. Petra Klostermann hat uns einen von ihnen vorgestellt. Das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Die letzte Ausgabe im Jahr 2017. Kommen Sie gut herüber in das neue Jahr, in das Jahr 2018. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, Glück, Zufriedenheit und immer auch Interesse an den Themen aus Theologie, Gesellschaft, Kirche und Religion, die wir für Sie hier wöchentlich in der Sendung Himmel und Erde präsentieren in HR Info.